Ja, wenn es hier aufhört zu singen, dann macht es unten weiter. Das ist ja echt toll. Ich darf ganz herzliche Grüße von meiner Frau und meiner Tochter bestellen. Die grüßen euch ganz herzlich hier in Winterbach und irgendwann kommen die auch mal mit. Da freuen die sich eigentlich drauf. Aber wir haben selbst Jahresfest heute. Das ist eine große Aktion auch. Das kennt ihr ja wahrscheinlich ähnlich. Also wenn man da viele Gäste hat, da müssen auch viele herbei, die auch die Gäste begrüßen und bewirten, und ja, deswegen ging es heute mal nicht. Ja, ich möchte eben noch kurz beten. Entschuldigung, das ist so ein eigenartiger Satz, also ich möchte mal eben kurz beten, jetzt habe ich euch ganz verwirrt, ich werde auch noch beten, aber wieso muss man dann eben und noch kurz beten? Das ist so ein bisschen komisch, das sagen aber ganz viele. Das sage ich auch manchmal. Dann denke ich, ich möchte da eben nur kurz beten. Aber wieso muss ich eben mal beten und wieso kurz? Also wenn dann eigentlich richtig. Also wenn das jetzt hier im totalen Chaos ist und in der tobenden Schlacht, dann kann ich eben nur kurz beten. Jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit, jetzt beten wir noch. Oder wenn ich ein Stoßgebet gegen den Himmel schicke, vielleicht weil, ja, ich auf der Autobahn bin und plötzlich die ganzen Lampen vorne aufleuchten und ich denke, ach du liebe Zeit, eben noch kurz beten. Aber wieso beten wir eigentlich oft so kurz? Und mal eben noch. Er sagt ja über die Art und Weise, wie wir Gebet verstehen, eine Menge aus, wenn das eben und kurz geht und sonst nicht so. Wenn jemand mit uns redet und wird uns ansprechen, ich will doch kurz mit dir reden, dann wissen wir, okay, der hat eigentlich was ganz anderes zu tun, hat was anderes im Kopf und will das noch eben kurz loswerden. Aber das ist eigentlich nicht wichtig, hat jetzt auch keine große Bewandtnis, keine große Bedeutung, ist nichts Wichtiges, nur eine Kleinigkeit. Aber wenn ich doch weiß aus der Bibel, dass ich bei Gott nicht nur die Kleinigkeiten abgeben soll und darf, dass ich ihm mein ganzes Leben anvertrauen soll. Und dass er für alle wichtigen und unwichtigen Dinge zuständig ist. Was bedeutet es dann, wenn ich so mit ihm umgehe im Gebet? Heißt es, dass wir Gott nur die Kleinigkeiten anvertrauen? Für die wichtigen Sachen sind wir zuständig? Was sagt uns denn die Bibel wirklich, wie wir beten sollen, wie wir beten können? Ich möchte dazu einen ganz kurzen Text nur vorlesen aus 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 4. 1. Timotheusbrief, 2. Kapitel 1 bis 4. Da schreibt Paulus: So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Das ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das hört sich irgendwie anders an, als ich will mal eben noch kurz beten. Vor allen Dingen. Vor allen Dingen, natürlich kann man auch mal kurz beten, aber vor allen Dingen soll man beten, vor allen Dingen, das ist ganz, ganz wichtig. Beten ist keine Zugabe zum Christsein. Das ist nicht eine Art, wie man auch mal Christsein leben kann, sondern das ist eigentlich Ausdruck meines Christseins. Christsein ist ja weniger eine Weltanschauung. Natürlich, ich schaue die Welt auf eine bestimmte Weise an, das ist richtig, dadurch, dass ich Christ bin. Aber es ist ja vor allen Dingen ein Beziehungsausdruck. Ich bin bezogen auf Jesus Christus, ich bin in einer Beziehung zu ihm. Und Ausdruck einer Beziehung ist immer Gespräch, ist immer Umgang miteinander, Kommunikation. Also auch so ein Wort, man weiß so grob, was damit gemeint ist, aber es kommt eigentlich her, dass man etwas gemeinsam macht, also nicht etwas gemeinsam macht, sondern dass man, vorher hatte der eine das, der andere das und dann macht man es gemein, also gemeinsam. Hinterher hat man etwas gemeinsam. Das ist Kommunikation, also Kommunikation, ich habe mal mit jemandem geredet oder wollte mit jemandem reden, der sagte, ich muss nicht mehr reden, ich habe alles gesagt. Da dachte ich, ja, wenn du das nur in die Richtung verstehst, dann ist es auch sehr einseitig. Also Kommunikation ist nicht, ich rede und der andere hört zu, stimmt mir irgendwann zu, ansonsten hat es keinen Sinn. Sondern Kommunikation heißt, beide nehmen das, was sie haben, legen es auf den Tisch und haben es hinterher gemeinsam. Ich teile etwas mit Gott. Ich teile ihm etwas mit. Und er teilt mir etwas mit. Ich habe etwas davon. Und es ist wichtig. Vor allen Dingen heißt, auch vor allen Dingen. Vor allen Dingen. Das ist auch eine zeitliche Vorordnung. Also alle anderen Dinge kommen an den Platz 2. Natürlich, der Allmächtige kann auch immer im Nachhinein etwas ändern. Also es ist ja verrückt, aber es ist tatsächlich so. Es ist nicht so, als ob er zeitlich gebunden wäre. Wenn ich plötzlich vergessen habe, ach, ich wollte ja noch für etwas beten, dann kann ich auch jetzt noch beten. Gott ist doch nicht daran gebunden, an irgendeinen Zeitstrahl. Er kann etwas, das vorher abgelaufen ist, nach meiner Vorstellung, er kann etwas ändern. Er ist doch ewig. Aber ich möchte auch dem einen ersten Stellenwert auch eine zeitliche Vorordnung geben. Alles hat seinen Platz. Also Gott hat uns ja nicht nur zum Beten geschickt. Wir sollen viel tun. Wir sollen eine Menge tun. Und ich glaube, wie ich euch so kennengelernt habe, ihr tut gerne was. Aber der erste Platz gehört im Gebet. Das ist nicht eine Zugabe zu all dem. Ich muss das in der richtigen Reihenfolge sehen, auch in der richtigen Reihenfolge, wie ich andere Dinge tue, also Kaffee kochen, wenn ich morgens aufstehe und dann, mittlerweile haben wir so ein Ding, da muss ich nur noch draufdrücken, aber früher war das so, Filter rein, dann der Kaffee, dann das Wasser. Wenn man da die Reihenfolge umkehrt, dann kein Kaffee. Also ich muss mir überlegen, in welcher Reihenfolge tue ich denn die Dinge? Also tue ich doch auch das Gebet als erstes. Ich habe immer den großen Vorteil in meiner jetzigen Arbeit, dass ich viel Zeit im Auto habe. Weil sonst käme ich nicht zum Gebet, so ungefähr. Ne? Also ich muss mir zu Hause viel mehr vornehmen zu beten, als auf der langweiligen Autobahn. Da tut man so etwas Sinnvolles wie beten. Das ist super. Also wenn ich hier anreise, könnt ihr immer davon ausgehen, ich habe schon mal gebetet. Ich hatte ja Zeit dazu. Aber wo nehmen wir uns auch im Alltag zu Hause die Zeit? Und zwar als erstes das zu tun. Gebet ersetzt keine Tat, hat mal jemand gesagt. Aber es ist eine Tat, die durch nichts zu ersetzen ist. Gebet ersetzt keine Tat, aber es ist eine Tat, die durch nichts zu ersetzen ist. Vor allen Dingen heißt drittens auch, wir sollen uns bewusst sein, wer entscheidet denn hier eigentlich alles? Also manchmal denke ich ja, okay, ich mache sowas, ich mache so meine Pläne und dann, ach, ich muss ja noch beten, dann nehme ich so mein Weihrauchgefäß, wedle das über das die Sachen, die ich schon alle fertig beschlossen habe und denke, jetzt muss Gott noch seinen Segen dazu geben. Lieber Gott, ich bin soweit fertig, brauche ich noch ein bisschen Segen. Das ist etwas eigenartig, weil der Herrscher des Universums ist es, glaube ich, nicht gewohnt, meine Blankoschecks zu unterschreiben. Wenn wir zu Frank-Walter Steinmeier, unserem neuen Bundespräsidenten, mal ins Schloss Bellevue platzen würden und ihm sagen, du, Frank-Walter, ich wollte noch kurz mit dir sprechen, eben mal kurz mit dir sprechen. Ich habe dann Stapel Gesetze vorbereitet, musst nur noch unterschreiben. Bundespräsident ist ja sowieso nicht so wichtig, unterschreib einfach. Ich glaube, der würde uns als Irre rausschmeißen. Wir sagen, geht's noch? Was soll denn das? Wir würden gar nicht hinkommen, aber zu Gott kommen wir hin, und erwarten von ihm, dass alle die Dinge, die wir so geplant haben, die wir uns vorgenommen haben, die wir vernünftig halten, dass er einfach so seinen Segen drüber gießt und dann ist alles gut. Also Gott sollte wenigstens das Recht haben, unsere Pläne zu kommentieren. Ich glaube, er sollte auch das Recht haben, sie zu verwerfen oder zumindest zu ändern. Und ich glaube, er sollte auch das Recht haben, eigene Pläne mit uns zu haben. Was sollen wir denn beten? Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Also Gebet und Fürbitte, das ist hier im Originaltext auch fast das gleiche Wort, ganz ähnliches Wort, aber das zeigt eben, mein Gebet soll sich nicht im Bitten erschöpfen. Es soll nicht so ein eigensüchtiges Gebet sein, dass ich denke, jetzt raffe ich auch noch das, was ich nicht kriegen kann, auch noch durch das Gebet zusätzlich noch in mein Leben, damit da endgültig alles drin ist, sondern es soll für alles notwendig sein, mir bewusst sein. Für mich möchte ich beten, ich möchte für dich beten, ich möchte für alle beten. Und ich möchte mir bewusst sein, ich möchte danken. Danken ist etwas, was wir auch vorordnen sollten. Ein geistlicher Lehrer für mich hat mal gesagt, ihn hat dieses Lied, ich will treten in den Vorhof mit Preis, da kam noch was vor. Also so ein Lied, wo er sagt, ich will kommen, einziehen in dein Tor mit dem Herzen voller Dank. Ja, super, genau, da kam ich nicht drauf. Ich will einziehen in sein Tor mit dem Herzen voller Dank, ich will treten in den Vorhof mit Preis. Das ist für ihn ein Bild für das Gebet. Ich komme in den Tempel Gottes mit einem Herzen voller Dank und ich trete in seinen Vorhof mit Preis, mit Anbetung. Und dann komme ich mit meinen Bitten. Im Vaterunser ist das ja genauso. Das Erste ist eine Ausrichtung auf Gott. Sein Reich, sein Wille, sein Name. Und dann kommen alle meine Bitten durchaus noch. Da ist noch genug Platz für. Die kleinen und die großen, die geistlichen und die irdischen Dinge, die hat Gott alle im Blick. Jetzt kann man das verstehen für alle Menschen, dass man so all die Gebete betet. Das hat mal jemand gesagt, Aldi geht es deswegen so gut, weil so viele Leute für Aldi beten. Also ich möchte dich bitten für Aldi, bei denen ich keine Lust habe, mich genauer zu erkundigen, was ich beten soll. Du wirst schon wissen. Ja, natürlich weiß er das. Aber wieso betest du dann? Was willst du denn? Wenn meine Tochter zu mir kommt und sagt, Papa, ich will irgendwas, dann würde ich auch sagen, ja, überleg dir doch mal, was du willst. Wie soll ich es dir denn geben? Ja, du wirst schon wissen. Ja, wieso kommst du denn dann? Wie kommen wir zu Gott? Haben wir eine Vorstellung davon, auch uns konkret zu überlegen, was wollen wir beten? Man kann das ja ein bisschen zu fromm denken. Man kann ja denken, ja, Gott weiß ja sowieso, was er machen will. Wie komme ich dazu, ihm Vorschriften zu machen? Dann soll er sich das doch überlegen. Das ist doch viel besser. Ja, aber so will Gott Gebete nicht haben. Sondern er möchte, dass ich mir Gedanken mache und natürlich offen bin dafür, dass er das nicht so sieht. Aber wenn unsere Kinder zu uns kommen, dann finden wir das nicht unhöflich, dass sie sich schon mal Gedanken gemacht haben, was sie wollen, sondern das ist normal, das ist auch gut so. Für alle Menschen heißt, nicht nur für die Netten, nicht nur für die Sympathischen, nicht nur für die, an die jeder denkt, sondern alle Menschen sind Gott wichtig. Und nicht nur die, die mir wichtig sind. Gebet ist grenzenlos, hat mal jemand gesagt. Meine Mutter hat immer gesagt, aus den Ecken wird der Hof gekehrt. Aus den Ecken wird der Hof gekehrt. Wenn du Leute einlädst, denk erstmal an die du nicht denkst. Wenn du für Leute betest, denk mal an die Leute, an die du nicht denkst. Für die kannst du beten, darfst du beten. Oh, das hört sich an wie richtig Arbeit. Ja, das ist richtig Arbeit. Gebet ist eben nicht nur so ein bisschen so ein kleiner Ritus kurz vorm Mittagessen, sondern es ist etwas, was richtig Arbeit machen kann. Ich habe das erlebt in der Bibelschule, dass wir den ganzen Tag gebetet haben. Und ich dachte, das ist so ganz nett, das ist ja auch recht entspannt. Das war richtig anstrengend, über die vielen Dinge nachzudenken, die vielen Dinge auch emotional zu bewegen und auch an viel Leid zu denken. Aber sich auch zu freuen, das ist auch anstrengend. Und das war wirklich richtig Arbeit. Dafür sollten wir uns einen Platz, eine Zeit nehmen und nicht nur dann, wenn es sich gerade mal anbietet. Jetzt steht hier auch, für wen wir beten sollen, ungewöhnliche Anmerkung, für die Könige und die Obrigkeit. Okay, Monarchie ist ja länger abgeschafft. Obrigkeitsverständnis ist ja bei uns auch nicht mehr so ausgeprägt. Aber ich glaube, klar, damit ist Gottes Ordnung im Staat gemeint. Und die können wir wirklich schnell vergessen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal für Angela Merkel gebetet hast. Oder für Donald Trump. Oder für Martin Kilian. Das sind Leute in unterschiedlicher Position, die einfach von Gott eingesetzt sind, um dieses Gemeinwesen hier, unsere Welt zu gestalten. Und die brauchen Gebet. Die brauchen Gebet. Wir müssen für die Regierenden beten. Und zwar für die ganz oben, aber genauso für die Leute in der Kommunalpolitik, für die Bürgermeister, für die Ortsvorsteher müssen wir beten. Die haben eine Aufgabe von Gott, sie sollen Ordnung in dieser Welt schaffen, das ist wichtig. Wir sollten beten für die Obrigkeit und gegen die Jammerei, weil das ist etwas, was uns leicht über die Lippen geht, dass wir jammern über die Zustände und auch über die Regierigen, die da so manches sich herausnehmen. Wir haben eine gute Regierung, für die sollten wir beten. Und wir sollten beten, dass eine solche Regierung auch bleibt. Dass wir hier Demokratie haben, ist ein großes Gottesgeschenk. Paulus, als er an Timotheus geschrieben hat, hat an den Kaiser Nero gedacht. Für den sollte gebetet werden. Ein großer Christenverfolger. Der hatte Gebet nötig. Und er hatte trotzdem eine Aufgabe von Gott her. Und wir sollten für alle Regierenden beten. Wir sind eher da schnell bei der Hand, die gottlosen Regenten oder Verwalter, den Staat zu verteufeln oder zu ignorieren. Aber Jesus hat gesagt, sein Reich, das er gründet, ist nicht von dieser Welt. Aber wir leben in dieser Welt. Und er hat diese Welt auch gestaltet und geordnet durch Regierung. Okay. Warum? Warum sollen wir dafür beten? Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Das hört sich so ein bisschen nach Gartenlaube an. Ja, so ein ruhiges, stilles Leben unterm Apfelbaum in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit, vielleicht die Bibelstunde. Gott hat der Welt Ordnung und Hierarchie gegeben, um sie vor dem Chaos zu bewahren, weil das Chaos wohnt uns Menschen inne. Man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass es immer noch so viel Krieg auf dieser Welt gibt, dass wir hier seit 70, 80 Jahren Frieden haben. Das ist ein unglaubliches Glück, das uns Gott schenkt. Seine absolute Ausnahme. Der Feind sät Unfrieden. Die Sünde in uns sät Unfrieden. Deswegen ein ruhiges und stilles Leben zu haben, ist keine Selbstverständlichkeit. Wir müssen darum beten, dass das uns erhalten bleibt. Und zwar nicht nur, damit wir uns an unserem Apfelbaum sitzen können, sondern damit wir uns auf die guten und wichtigen Dinge konzentrieren können, damit wir etwas aufbauen können. Die Leute, die im Krieg leben, die um ihr Leben kämpfen, die haben für viele auch wichtige Dinge keine Zeit und keine Kraft. Wir haben die. Und trotzdem muss mir bewusst sein, als Christ muss ich damit rechnen, mein Leben wird nicht ewig so still und ruhig bleiben, sondern es können auch Dinge in mein Leben hineintreten, die außerordentlich schwierig sind. Vielleicht sogar Verfolgung. Ich soll das Leid nicht suchen, aber ich möchte darum bitten, dass Gott mir das Leid erspart, damit wieder etwas anderes passiert, nämlich welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, damit das Evangelium laufen kann, damit Menschen von Jesus erfahren können. Das ist das Ziel unseres Lebens hier. Und Krieg und Terror, die können zwar manche Leute aufrütteln, das erleben wir bei den Flüchtlingen teilweise, die aufgerüttelt sind und manchmal offen für das Evangelium. Aber das ist eigentlich etwas Schlechtes. Wir sollen darum bitten, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir sollen natürlich handeln, aktiv daran auch mitarbeiten, aber auch beten. Wir können für unsere demokratischen Parteien beten. Wir können sie auch aktiv unterstützen Und ich glaube, wir sollten wählen gehen. Christen sollten wählen gehen, wenn sie die Möglichkeit haben. Viele unserer Glaubensgeschwister weltweit dürfen nicht wählen und sehnen sich danach. Und auch wenn wir manchmal denken, also die Auswahl ist ja auch nicht so riesengroß, der Kaiser Nero, unter dessen Ägide konnte niemand irgendjemanden abwählen. Wir sollten uns darüber freuen, was wir für Möglichkeiten haben. Ziel dabei ist es, dass Gemeinden und Christen möglichst lange die Tür offen haben, dass Menschen erreicht werden können. Wie lange sind auch Länder, die momentan vielleicht auf der Kippe stehen, wie lange sind sie für das Evangelium noch offen? Lass uns beten dafür, dass sie möglichst lange offen bleiben, dass Menschen Christen werden können. Beten wir auch darum, dass Menschen hier, wo es so ruhig und friedlich ist, trotzdem von Gott innerlich so aufgerüttelt und bewegt werden, hoffentlich ohne Chaos, ohne Katastrophen, aber wenn sein muss, auch mit einer Katastrophe, dass sie aufgerüttelt werden und Jesus Christus kennenlernen. Lass uns Evangelisation bebeten, dass diese Menschen hier in der Gegend, das sind ja ganz, ganz viele, die Jesus nicht kennen, vielleicht nicht einmal ihn bewusst ablehnen, aber überhaupt nichts von ihm wissen und wissen wollen, dass sie offen werden. Und dass sie Jesus Christus kennenlernen. Dafür beten wir vor allen Dingen. Und dann tun wir alle Dinge. Das gehört dazu. Ich kann nicht nur beten und beten und beten, sondern ich soll dann auch gestalten. Das bekommt ein Timotheus dann auch gesagt, was er alles tun soll, was er alles gestalten soll. Und wir haben viele Möglichkeiten, auch in dieser Gemeinde hier unheimlich viel zu tun. In unserem Leben, in unserem Umfeld etwas zu tun für Jesus. Und dann geht es nicht, wenn wir dann sagen, ich bete mal eben noch kurz. Wenn, dann richtig. Das Blatt fällt, wir beten. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt miteinander beten. Du kannst vielleicht einfach sagen, also eine Zeit des Gebets. Die Predigt war jetzt nicht so lang, deswegen habt ihr jetzt die Gelegenheit, in Ruhe zu beten. Betet einfach für die Dinge, die euch Jesus aufs Herz legt. Überlegt mal. Vielleicht können wir auch am Anfang eine kurze Zeit der Stille haben, wo ihr mal überlegt, was legt mir Jesus jetzt aufs Herz? Und dann traut euch, das ist eine große Gruppe hier, und trotzdem, ihr betet ja nicht zu den Leuten, die hier sitzen, sondern ihr betet zu Jesus Christus, eurem Herrn. Vielleicht ist es auch eine Hilfe, dass jeder, der jetzt betet, ein Anliegen hat. Also nicht alles durchbeten, die anderen dachten, ja, da wollte ich auch gerade für beten, sondern jeder ein Anliegen. Und dann möglichst viele, weil das ist ja ein großer Segen, dass wir auch miteinander beten können, dass nicht nur jeder für sich beten kann. Also jeder ein Anliegen bitte und möglichst viele daran beteiligt, wir beten. Und du beschließt es dann, ja.